Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die NHL Playoffs sind weiter in vollem Gange und genau darum wird es in der heutigen Ausgabe gehen. Und gleich mal vorneweg eine kleine Warnung. Ich werde mich mal wieder aufregen heute. Allerdings, das nehme ich auch vorneweg. Ich werde mich nicht aufregen über irgendeine Strafe. Ich werde mich auch nicht aufregen über das Department of Player Safety oder darüber, dass die NHL lange Jahre in einem Markt gespielt hat, wo anscheinend erstmal keiner das Team, was da gespielt hat, sehen wollte. Nein. Es wird heute einen anderen Grund geben, warum ich ja so ein bisschen Luft ablasse. Aber bevor wir dahin kommen, ein ganz, ganz kleines und kurzes Update von mir. Denn ihr habt eine Ausgabe von mir bekommen aus London. Und in der Nacht, in der ich das aufgenommen habe, beziehungsweise an der Nacht, nachdem ich das aufgenommen habe, gab es einige Partien. Und zwar haben sich zum einen die Hurricanes durchgesetzt. Kein Wunder, denn ihr hattet ja jetzt schon die Vorschau zwischendrin auf die Serie Hurricanes gegen Rangers. 6-3 gegen die Islanders. Das hatte ich auch in der Vorschau ganz, ganz kurz erwähnt, dass da mal wieder die Hurricanes innerhalb von Sekunden, in dem Fall 8 Sekunden, zwei Treffer erzielt haben und bewiesen haben, dass sie in diesem Jahr vielleicht auch offensiv sehr, sehr durchschlagskräftig sind. Zu den Hurricanes, wie gesagt, habe ich ja in der Vorschau schon was gesagt. Dann, die Avalanche setzt sich durch mit 6-3 gegen die Winnipeg Jets. Colorado, das erste Team in der Geschichte der NHL, was in 5 Partien zu Beginn der Playoffs 5 oder mehr Tore erzielt. Gleichzeitig, kein Wunder, die Winnipeg Jets mit einer furchtbaren Defensivleistung. Da wird es einige Fragen geben bei den Winnipeg Jets, denn die sind mit dem besten Torhüter der NHL in diese Serie gegangen. Und sind untergegangen und da muss man wirklich sagen, vielleicht ist einfach nicht mehr drin mit diesem Kader. Das zweite Jahr in Folge, dass sie das Auftaktspiel gewinnen einer Playoff-Serie und dann 4 Niederlagen in Folge kassieren. Dann gab es ein 2-1 der Predators gegen die Canucks. Damit hat Nashville die Serie nochmal wieder zurückgebracht. Nach Hause, in dem Fall muss ich sagen, das war im Grunde das Spiel, war ein Spiel, wo man sagen kann, naja, das müsste eigentlich Vancouver gewinnen, genauso wie Spiel 4 vorher eine Partie war, wo man sagen muss, dass die Partie eigentlich von den Predators gewonnen werden müsste. Sehr interessanter Verlauf da. Ein Spiel gab es an dem Abend auch noch, aber da komme ich gleich drauf. Dann haben die Dallas Stars Spiel Nummer 5 gewonnen in Vegas mit 3-2. Und die Oilers haben ihre Serie gewonnen, 4-3 zu Hause gegen die Los Angeles Kings. Sehr souverän fand ich die gesamte Serie der Oilers, also sehr, sehr gut. Was man sagen muss, ist, dass die Los Angeles Kings auch einige Fragezeichen haben und eines, was auf jeden Fall mit dazu kommt, ist ein ganz, ganz großes hinter Pierre-Luc Dubois. Da wird es eine Folge geben von mir auch zu Themen, die nicht direkt mit den Serien was zu tun haben. Das wird da unter anderem ein Thema sein, denn die Los Angeles Kings haben da die Möglichkeit, ja, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht etwas teurer ist, aber zumindest für Klarheiten sorgen könnte, was die Person Dubois betrifft. Aber dazu dann auch in einer anderen Folge etwas mehr. Donnerstag gab es eine Partie wieder, Bruins gegen Leafs, auch da komme ich gleich zu. Und dann gab es den Sieg der Vancouver Canucks, ein 1-0 durch das Tor vom Schweizer Pius Suter bei den Nashville Predators. Und die Vegas Golden Knights haben 2-0 gewonnen zu Hause gegen die Dallas Stars. Da habe ich getwittert, dass mich das eher an Fußball aus Italien irgendwann in den 90ern erinnert hat, als an Eishockey. Ich will nicht sagen, dass die Spiele schlecht waren, aber offensiv fand ich das teilweise, sagen wir mal, harte Kost. Aber auch das ist nicht der Punkt, über den ich mich heute aufrege. Die Canucks sind in 6 weiter. da wird es mehr Details zu geben in der Vorschau auf die Serie gegen die Edmonton Oilers. Wenn ihr da Fragen habt, übrigens @lars_info@sportpassion.de. Und die Vegas Golden Knights haben auf 3:3 ausgeglichen. Das heißt also, es wird ein siebtes Spiel geben und zwar dann in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit. Interessanterweise parallel, und das ist wirklich was, wo ich mich jetzt auch schon drüber ärgere, aber auch nicht so intensiv, sondern in der gleichen Nacht, in der die Eastern Conference Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den New York Rangers beginnt. Wer immer diesen Spielplan sich ausgedacht hat bei der NHL, 6 Sätzen, irgendwas nochmal neu machen, das kann nicht sein, dass diese Serien so unausgeglichen verteilt sind. Die fangen in der Eastern Conference schon an und im Westen beginnt noch gar nichts. Colorado sitzt dann irgendwie eine Woche rum. Das wird ja auch nicht vor Mittwoch beginnen, würde ich mal behaupten. Und ja, also die Spieltagsplaner da in der NHL sind sehr, sehr schlecht unterwegs. Aber auch das ist nicht das Thema, über das ich mich heute aufregen werde. Nein, worum geht's? Ihr ahnt es bereits, denn ich habe ja 2 Spiele ausgelassen und das waren nicht die einzigen Partien, sondern es gab 3 Spiele. Und zwar gab es 3 Partien zwischen den Toronto Maple Leafs und den Boston Bruins. Bei der Serie habe ich euch verlassen nach Spiel Nummer 4. Und Spiel Nummer 4 war eine absolute No-Show der Toronto Maple Leafs. Ein deutliches, auch wenn sich das nicht so anhört, ein deutliches 3:1 der Boston Bruins in Toronto. Eine Partie, wo du gedacht hast, die Maple Leafs hissen die weiße Fahne und sagen, Freunde, vielen Dank, wir wollen nicht mehr, wir wollen diese Playoffs verlassen. Wir sind nicht in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Zoff auf der Bank, die Aufnahmen und das Lippenlesen in Kanada werdet ihr sicherlich auch mitbekommen haben, was auch immer die Jungs sich da gegenseitig zugeschrien haben oder vorgeworfen haben. Positiv ausgedrückt, Emotionen, negativ ausgedrückt, einfach eine Bankrotterklärung. Aber die Serie war eben noch nicht zu Ende, sondern es gab erstmal Spiel Nummer 5 in Boston. So, und da musste man dazu sagen, da waren die Vorzeichen natürlich schlecht für Toronto, aber Boston hatte auch jede Menge Druck, denn die hatten ja im letzten Jahr auch eine 3:1 Führung gegen die Florida Panthers. Und bekanntermaßen haben sie die Serie übelst vergeigt und dazu gehörte natürlich auch Spiel Nummer 5. So, und Spiel Nummer 5 der Toronto Maple Leafs in diesem Jahr gegen die Boston Bruins, das war sehr gut, extrem gut und das auch unter schwierigen Vorzeichen, denn Auston Matthews konnte wieder nicht mitwirken. Der hat schon das letzte Drittel nicht mitgewirkt von Spiel Nummer 4. Da war es so, dass er rausgenommen wurde von den Ärzten wegen einer Krankheit, also Illness wurde da gesagt. Bisher, Stand jetzt, weiß ich auch immer noch nicht, was er gehabt hat, denn diese Illness hat sich dann wohl zu einer Injury entwickelt, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er Spiel Nummer 5 nicht spielen können. Die Maple Leafs gewinnen 2:1, extrem gute Defensivleistung. Extrem gute Torhüterleistung von Joseph Woll. Ein super Spiel der Toronto Maple Leafs. Die Boston Bruins wirkten vor allem zu Beginn der Partie extrem nervös, extrem unter Druck, warum auch immer. Also klar, du hast das im Vorjahr das Erlebnis, aber auf der anderen Seite musst du dir ja denken, Toronto ist im Grunde fertig. Da musst du rauskommen wie die Feuerwehr, da musst du richtig Dampf machen und genau das Gegenteil passiert für Boston. Also auch schon sehr, sehr komisch. Es steht 2:3, es geht wieder zurück nach Toronto. Auch da wieder die ganzen Geschichten. Erstmal die Story natürlich wieder mit Boston, auch letztes Jahr so. Sie fahren nach Florida, auch da wieder mit einer 3:2 Führung, können sie nicht nach Hause bringen. Bei den Maple Leafs war es so, die hatten, ganz ehrlich, heute nagelt mich nicht auf Zahlen fest. Ich glaube, sie hatten zu dem Zeitpunkt 6 oder 7 Partien zu Hause in Folge verloren. Auf jeden Fall, eine der beiden Serien musste irgendwie enden. Entweder schaffen es die Bruins, eine Playoff-Serie mal zu gewinnen, oder aber Toronto gewinnt ein Heimspiel. In dem Fall, Toronto gewinnt ein Heimspiel. Und im Grunde quasi eine Kopie von Spiel Nummer 5. Wieder die Bruins dermaßen schlecht rausgekommen. Toronto sehr, sehr gut, machen die Tore nicht. Nachher spät von Nylander das 1:0, Dann ein richtig schönes Breakaway kurz vor Ende. Das 2:0. Sie fangen sich dann 0,1 Sekunden, meine ich, vor Ende das 2:1, die Toronto Maple Leafs, was im Grunde egal ist, weil natürlich sie das Spiel gewinnen. Aber in der Szene hat sich wohl Joseph Woll verletzt, was dann hieß, für Spiel Nummer 7 kommt wieder Ilya Samsonov. Das kannst du dir nicht ausdenken bei den Maple Leafs, dass sich der Torhüter verletzt bei einem versuchten Save in einer Szene, wo er überhaupt nicht mehr eingreifen muss, weil Klantner kannst du ihm natürlich nicht sagen, lass den jetzt einfach rein, Spiel ist zu Ende. Ist normaler Instinkt des Torhüters, dass er versucht, da diesen Save zu machen, aber gut. Es gibt also Spiel Nummer 7 zwischen den Maple Leafs und den Bruins und auch das läuft, ich will nicht sagen ähnlich wie Spiel Nummer 5 und 6, aber auch da wirkten für mich die Bruins extrem nervös. Klar, sie waren besser als in 5 oder 6, aber richtig deutlich war jetzt die Leistungssteigerung da auch nicht. Die Leafs gehen sogar in Führung. Knapp 11 Minuten oder 10 irgendwas vor Ende der Partie und ja, man denkt, jetzt haben sie diesen Fluch besiegt, jetzt schaffen sie es endlich mal ein Spiel 7 in Boston zu gewinnen, sie schaffen es auch zurückzukommen nach 1:3 und genau das passiert nicht. Sie fangen sich kurze Zeit später das 1:1, ein Tor, wo du auch wieder sagst, Ilya Samsonov, ja, den solltest du eigentlich irgendwie halten, aber auch da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist dann 1:1 nach regulärer Spielzeit, also klar kannst du jetzt vielleicht sagen, dass Samsonov den halten muss, auf der anderen Seite, ein Gegentor kann ein Torhüter ja auch mal kassieren, also da würde ich ihm jetzt nicht so einen mega extremen Vorwurf machen und ja, dann geht's in die Verlängerung und David Pastrnak, der von Jim Montgomery in der PK nach Spiel 6 im Prinzip an den Pranger gestellt wurde und da wurde gesagt, hier, ne, wir brauchen von unseren Starspielern mehr, wir brauchen von David Pastrnak mehr und genau der macht dann dieses Tor nach einem Setplay, ein Dump-In hinten an die Bande, der springt vors Tor, da pennt Samsonov auch wieder, da muss man dann sagen, okay, das ist dann das zweite Tor, wo er pennt, aber auch die Abwehr wirkt da nicht so wirklich vorbereitet, mit Schmaner kommt ein Stück weit zu spät. Ja, und dann ist es so und die Boston Bruins besiegen ihren persönlichen Fluch und kommen eine Runde weiter und sind in der Lage, nach 3:1 auch mal eine Serie zu gewinnen. Übrigens, Fun Fact, wenn sie diese Serie verloren hätten, dann wären sie in Nordamerika in den Ligen MLB Baseball, NBA Basketball und NHL Eishockey das allererste Team gewesen, was in 2 Jahren hintereinander eine 3:1-Führung vergeigt hätte. So sind es die Leafs, die zum 4. Mal seit 2013 ein 7. Spiel in Boston vergeigen, zum 3. Mal dabei eine Führung im letzten Drittel vergeigen und sie schaffen es in der Ära der Big Four, ich muss so ein bisschen schlucken, der Big Four Verträge, sage ich jetzt mal lieber, wieder mal nicht in die zweite Runde. Letztes Jahr, wir wissen es, haben sie zumindest mal die erste Playoff-Runde gewonnen gegen die Tampa Bay Lightning. In diesem Jahr wieder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Leafs-Fan, aber ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von diesem Team. Und zwar aus einigen Gründen. Zum einen tun mir erstmal die ganzen Fans leid. Ich weiß, andere NHL-Teams haben auch Fans. Alles klar, ich kenne aber ein paar Leafs-Fans persönlich wäre es gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Ich kenne ein paar persönlich, die tun mir wirklich leid. Und die Maple Leafs sind nun mal ein Team aus dem großen Markt. Und ein Team aus dem großen Markt, das zieht auch Fans an, die nicht unbedingt sonst sich für Eishockey und die NHL interessieren. Das ist der nächste Punkt. Dann, großer Markt, habe ich auch erwähnt. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, man sollte jetzt nicht irgendwie parteiisch sein, dass man jetzt irgendwie alle Teams aus dem großen Markt immer nach vorne wünscht. Bin ich auch nicht. Aber ab und zu tut es der Liga gut, wenn ein Team aus einem großen Markt einen tiefen Playoff-Lauf hat. Wenn die Rangers so wie 2022 ins Eastern Conference Final kommen, dann tut das der NHL gut. Dann tut das den Spielern gut, weil es hohe Einnahmen gibt. Dann tut das insgesamt der Liga gut. Wenn die Los Angeles Kings gut spielen, das tut der Liga gut. wenn eben in Kanada und in dem kanadischen Markt Toronto, die Toronto Maple Leafs gut spielen und viel Geld verdienen und weit in den Playoffs kommen, dann tut das der Liga insgesamt gut. Und das war mal wieder nicht der Fall. Und was mich dabei einfach ärgert ist, dass es im Grunde, achso, ich habe übrigens vergessen, Austin Matthews hat gespielt, aber kommen wir gleich auch noch zu, dass es im Grunde jedes Mal identisch ist. Jedes Mal denkst du, sie haben es jetzt gelernt. Sie spielen eine gute reguläre Saison. Du hast Austin Matthews mit 69 Toren. Dann kommt Willie Nylander, spielt auch eine gute Saison. Die ganze Global Series in Stockholm. Alles positive Dinge für die Toronto Maple Leafs. Dann kommen die Playoffs. Austin Matthews spielt das beste Playoff-Spiel seiner Playoff-Geschichte, würde ich sagen, in Spiel Nummer 2. Gewinnt das quasi auch im Alleingang mit einem richtig schönen Tor. Du denkst jetzt, hey, jetzt haben sie das Heimrecht gestohlen. Was ich vorhin erwähnt habe, die Boston Bruins werden nervös. Die denken sich, oh Mann, ne, zweite Jahr hintereinander, dass wir Heimrecht haben. Wir vergeigen das wieder. So, dann haben wir Spiel Nummer 3 und 4, wo sie es dermaßen übel zu Hause vergeigen und denkst, okay, kann jetzt nichts mehr werden. Dann kämpfen sie sich ran mit zwei richtig, richtig guten Defensivleistungen. Und William Nylander ist wieder da, der macht sein Tor. Dann eben Spiel 7, Austin Matthews kommt zurück. Assist zum Tor von Nylander. Der macht 3 Tore in den 4 Partien, in denen er mit dabei ist. Aber trotzdem reicht es dann nicht für die Toronto Maple Leafs. Und sie haben jetzt 14 Partien hintereinander nicht mehr als 3 Tore erzielt. Tatsächlich haben sie nur einmal in diesen 14 Partien 3 Tore erzielt, nämlich im Spiel 2 gegen Boston, in dem Matthews 3 Punkte hat. Und wenn ich mir das angucke, dieses Gehalt, Matthews 11,6 Millionen, die sind für mich verdient, auch wenn du sagst, naja, in Playoffs vielleicht ein bisschen mehr. Er hat aber dieses Jahr ein Spiel sehr, sehr gut gespielt. John Tavares hat ein Tor und eine Vorlage gegen die Boston Bruins in 7 Partien. Der Mann verdient 11 Millionen pro Jahr. Mitch Marner 10,903 Millionen. Ich habe nachgeguckt, er ist aktuell auf Platz 9 der NHL-Gehaltsliste. Dahinter sind, wenn ich nur einfach mal kurz durchscrolle, dahinter kommt ein Alexander Barkov, da kommt ein Jack Eichel, da kommt hier ein Mark Stone, da kommt ein Adam Fox, da kommt ein Andrei Vasilevskiy, ein Matthew Tkachuk und so weiter. Mikko Rantanen, ja, Roman Josi. Es kommen so viele Spieler dahinter, die in den Playoffs einfach auch mal das zeigen, was sie in der regulären Saison zeigen und nicht wie Mitch Marner, die einfach nur abtauchen. Ich werde ihn auch nicht als einzigen hier auswählen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde jetzt nur Marner-Bashing betreiben. Der hat übrigens 3 Punkte gemacht, herzlichen Glückwunsch, ein mehr als John Tavares, 1 Tor, 2 Vorlagen. Wahnsinn, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich gehe mal die Topscorer der Maple Leafs durch. Austin Matthews, 4 Punkte in 5 Partien, wenn man bedenkt, dass er Spiel Nummer 7 im Grunde wahrscheinlich niemals hätte absolvieren dürfen. Er sah zumindest auch nicht wirklich fit aus, aber er hat es gespielt, 4 Punkte in 5 Partien, vollkommen okay für mich. Danach Tyler Bertuzzi, 4 Punkte in 7, das ist für das, was Bertuzzi spielen soll, auch okay. Max Domi, 4 in 7, das ist alles okay. Dann kommt übrigens Ilya Ljubushkin mit 3 Vorlagen, der ist bereits der Nächste, der dahinter kommt. Matthew Knies, dafür, dass er Rookie ist, richtig gut gespielt, er hat den Siegtreffer gemacht nach Verlängerung. Auch das wunderbar. Dann kommt Morgan Riley mit 3 Vorlagen. Auch das ist noch okay für einen Verteidiger. Und dann kommt eben erst Mitch Marner. Topscorer, was die Tore betrifft, war William Nylander. Der hat 3 Tore in 4 Partien. Auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, Tavares und Marner, was ist das? Was soll das? Was sind das für Leistungen? Wie gesagt, das ärgert mich dermaßen, dass man jedes Mal darauf wartet, dass sie irgendetwas gelernt haben und es passiert nichts. Und klar kannst du jetzt sagen, Marner ist derjenige, der da schuld ist oder Tavares. Es ist aber auch das Management. Ich meine, ich habe die letzten Jahre immer versucht, das Ganze sachlich und nüchtern zu analysieren, was die Maple Leafs betrifft, dass ich nicht immer gesagt habe, alles auseinanderbrechen und weiß ich nicht was. Aber wenn die jetzt nicht reinen Tisch machen, und zwar jetzt, letztes Jahr haben sie, weiß ich nicht, wie lange gebraucht, bis Kyle Dubas weg war? Eine Woche. Und übrigens, Kyle Dubas war derjenige, der letztes Jahr quasi gesagt hat und angedeutet hat, naja, also im Grunde müssten wir jetzt uns mal um alle Themen kümmern und jeden Stein umdrehen und mal gucken, was wir denn so machen. Nein, Herr Shanahan ist dann der Meinung, obwohl er ja eigentlich einen Vertrag hat für den General Manager, nachdem der sinnvollerweise gesagt hat, nachdem sie mal wieder in den Playoffs schlecht gespielt haben gegen Florida dann, sie waren zwar in der zweiten Runde, aber trotzdem konntest du ja nicht sagen, dass das eine große Verbesserung war. Und dann steht Dubas, scheint eine vernünftige Analyse zu machen, und Shanahan sagt dann, aufgrund dieser Pressekonferenz und weil dann Dubas sich so ein bisschen Bedenkzeitraum nimmt, ich feuer ihn oder gebe ihm keinen neuen Vertrag. Was ist das für ein Bild, was da vermittelt wird? Dann holst du Treliving. Man kann jetzt über Details sprechen. Wie gesagt, Bertuzzi und Domi fand ich sogar richtig, richtig gut, was sie gespielt haben jetzt in Spiel 5 und Spiel 6. Und in Spiel 7 waren sie ja auch nicht schlecht. Also muss ich ja sagen, sie haben die Bruins unter einem Tor quasi gehalten oder auf einem Tor gehalten in Spiel 5 und 6, wobei es eigentlich unter einem Tor, sie haben ja Verlängerung mitgehabt, also unter einem Tor gehabt in Spiel 5 und 6, in Spiel Nummer 7 auch ein Tor in der regulären Spielzeit. Auch das ist ja alles okay, aber ich verstehe nicht, wie du mit dieser Offensive nicht mehr generieren kannst. Ich werde jetzt mal, das habe ich ja noch gar nicht, das wollte ich eigentlich noch machen, mir NHL Edge aufmachen, weil das ist auch so ein Punkt. Natürlich kannst du Serien nicht vergleichen und du kannst Teams auch nicht immer vergleichen. Aber das hatte ich die Tage schon mal gemacht. Und zwar ist es so, da kann man sich die Speed Bursts angucken. Das heißt also, das sind die Sprints im Prinzip von Spielern, die, in dem Fall gucke ich mir jetzt die an, mit 20 Meilen pro Stunde oder mehr. Das heißt also, jeweils gezählt auf die Teams, wie viele Spieler dieser Teams haben 20 Meilen pro Stunde oder mehr erreicht in den Partien. Da sind auf 1 die Avs mit 190. Die bewegen sich auf einem anderen Planeten, da kommen alle anderen nicht ran. Aber wie gesagt, da muss man aber auch dazu sagen, gegen Winnipeg, das ist eine andere Serie. So, die haben 5 Partien und 190 davon. Die Boston Bruins, die kommen dann auf, hier ist clevererweise von der NHL keine Nummerierung mit dabei, 2, 3, 4, 5, 6, auf 7 mit 137 Sprints. Und die Toronto Maple Leafs, die kommen auf Platz Nummer 9 mit 123 Sprints. So, die sind nicht in der Lage, in irgendeiner Form wirkliches Tempo zu generieren. Die haben 7 Partien, und haben weniger als Teams, die 5 Partien absolviert haben. Da sind die Islanders davor, die haben 5 Partien gnadenlos verloren gegen Carolina. Die Kings sind davor, die haben mehr Sprints. Die Winnipeg Jets haben mehr Sprints. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich nehme nicht mal die Teams, die gewonnen haben, ihre Serien, sondern ich nehme 3, die haben ihre Serien verloren. Die haben mehr Bursts als die Toronto Maple Leafs. Auch da muss ich sagen, Sheldon Keefe, herzlichen Dank auch. Netter Typ, der gibt auch nette Interviews oder lustige Antworten in Stockholm. Ich weiß nicht, warum er letztes Jahr nicht auch entlassen wurde und warum er nicht einfach reinen Tisch gemacht hat. Das ist für mich so, jedes Jahr, ich glaube Einstein hat den Spruch, Wahnsinn ist, wenn du immer das Gleiche machst und hoffst, dass es ein anderes Resultat gibt. Und das ist das, was die Toronto Maple Leafs gemacht haben in den letzten Jahren. Wie gesagt, ich habe am Anfang vor 2 oder 3 Jahren nicht gesagt, dass sie das alles auseinanderbrechen sollen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht verstehen. Und das ist einfach nur, es ist einfach nur schlecht. Das muss man wirklich sagen. Dann kommt natürlich, kannst du jetzt sagen, ja, Matthews war verletzt und Nylander hat gefehlt am Anfang. Ja, und andere Teams haben doch auch Ausfälle. Dann fällt Joseph Woll aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Vancouver Canucks spielen mit ihrem dritten Torhüter. Die haben die Serie gewonnen mit dem dritten Torhüter. Der hat einen Shutout gehabt im entscheidenden Spiel. Der hat 1-0 dieses entscheidende Spiel gewonnen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, die Maple Leafs ja 1-0 hätten sie es auch gewonnen. Ich verstehe auch nicht, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man hin, mit dieser Offensive dermaßen schlecht zu spielen? Ich verstehe es nicht. Es tut mir wirklich leid. Und das ist so, du setzt dich da jedes Mal hin. Oh, ehrlich, ich bin kein Leafs-Fan, überhaupt nicht. Mir ist das, im Grunde könnte mir das vollkommen egal sein, aber ich kann nicht verstehen, wie man das verschwenden kann. Und das ist für mich, ich erwarte da komplette Veränderungen. Ich erwarte, dass sie versuchen, alles loszuwerden, was sie loswerden können, außer Auston Matthews und William Nylander. Ja, man kann denen auch was vorwerfen. Ich will nicht sagen, dass die frei von Kritik sind. Überhaupt nicht. Aber Matthews ist ein generational Talent, den musst du behalten. Und der hat auch dieses Jahr gezeigt in den Playoffs, dass er, wenn er fit ist, dass er auch mal ein Spiel alleine gewinnen kann. Nylander auch. Der kann das auch, der ist ein Big-Time-Player, der ist nicht jedes Spiel da, aber auch der kann dir Spiele alleine entscheiden. Und die anderen, Tavares und Mana, musst du irgendwie versuchen loszuwerden. Und zwar würde ich fast sagen, unabhängig davon, was du dafür bekommst. Und wenn du nur diesen Vertrag los wirst, den sie da haben, da kannst du jetzt übrigens auch schon wieder, wer war es eigentlich, Natures? War es Natures, den sie getauscht hatten oder den Draftpick, den sie getauscht hatten für Marlow, ist auch vollkommen wurscht. Egal wie, sie müssen Platz schaffen unterm Salary Cap, sie müssen dieses Team komplett anders aufstellen und auch da würde ich mir übrigens wünschen, dass sie das mal klar kommunizieren, dass sie dann auch sagen, passt mal auf Leute, Auston Matthews hat 4 Jahre Vertrag, wir versuchen jetzt im Sommer das Team ein bisschen umzubrechen, wir versuchen das neu aufzustellen, das dauert vielleicht ein Jahr, vielleicht dauert es 2 Jahre, dann haben wir aber eine schlagkräftige Truppe. Und dann ist es so, dass wir danach richtig angreifen können. Das muss man den Fans so verkaufen. Ich weiß, dass Toronto kein einfacher Markt ist, aber ich glaube, das ist die bessere Herangehensweise, als da jetzt irgendwie wieder rumzuwursteln und wieder zu versuchen, da irgendwas hinzubringen. Dann werden sie wieder Dritter, dann fliegen sie wieder raus, die anderen Teams werden auch nicht schlechter. Dann lieber einmal sagen, 1 Jahr Umbruch von mir aus, 2 Jahre Umbruch und versuchen, sich einen richtig guten Torhüter oder 2 Torhüter zu holen, irgendwas machen. Aber das ist für mich einfach nur nervig und vollkommen unverständlich und dermaßen überflüssig. Und es ist, ja, wie gesagt, mir tun die Fans leid und das ist, glaube ich, das, was die überhaupt nicht wollen, die Fans der Maple Leafs, aber mir tun die Fans leid. Und insgesamt ist das für die Liga halt einfach schlecht, dass die Toronto Maple Leafs im Grunde wirken wie die schlechteste Franchise überhaupt fast in der NHL, weil die Möglichkeiten so groß sind. Und auch das ist übrigens ein Punkt, den habe ich übrigens nie verstanden. Den habe ich bei den Verträgen nie verstanden. Das habe ich aber schon mal in der Vergangenheit auch erwähnt. Die Verträge der Big Four, die sind für mich alle, also zumindest als sie abgeschlossen hatten, die waren für mich alle 500.000 mindestens zu hoch, wenn nicht sogar 1 Million zu hoch. Ausnahme ist Nylander, wobei man bei dem, den er jetzt unterschrieben hat, auch ein bisschen diskutieren könnte, ob der nicht auch schon wieder zu hoch unterschrieben ist. Der von Matthews mit 13,25, der ist für mich von mir aus noch in Ordnung, aber die anderen waren zu hoch. Und da muss ich dann auch sagen, das verstehe ich auch nicht, Toronto ist ja ein großer Markt und du kannst ja in Toronto auch Geld nebenher verdienen. Warum müssen die Toronto Maple Leafs im Prinzip noch ein bisschen drauflegen, damit Spieler bei ihnen bleiben, weil da so viel Druck ist, weil da so viele Medien sind. Sorry, dann muss ich mir auch mal vom Charakter her die Spieler suchen, die gerne irgendwo spielen, wo sie auch ein bisschen Showtime zeigen können. Und die gibt es. Und dann ist eben ein Mana der falsche Spieler. Dann ist ein Tavares einfach zu ruhig. Dann brauche ich andere Spieler, andere Charaktere. Das ist übrigens auch ein Punkt. Teambuilding besteht eben nicht nur aus, der hat gute Statistiken in der regulären Saison oder der kann dies gut, der kann das gut. Das Teambuilding besteht auch daraus, wie ich Menschen miteinander verbinden kann und wie ich Spieler habe, die vorangehen und andere führen können. Und das ist eben etwas, was da in Toronto im Moment überhaupt nicht passt und dementsprechend, da muss ein Umbruch her und der muss so schnell wie möglich her. Und wie gesagt, man kann jetzt sagen, naja, möglichst nichts übers Knie brechen. Ich finde, bei der Signalgebung, was die Position von Shanahan betrifft und auch was die Trainerposition betrifft, da sollte es möglichst schnell gehen. Brad Treliving, was willst du ihm von Vorwurf machen? Der ist gekommen. Das ist ja übrigens auch so was Geiles. Das ist ja, wie lange hatten sie noch Zeit? 3 Wochen vorm Draft? Oder wie lange hatten sie Zeit? Also auch der Zeitpunkt, zu dem man Kyle Dubas dann quasi hat gehen lassen, ist ja auch dermaßen hirnverbrannt eigentlich, den da dann rauszuschmeißen, mitten in der Saisonplanung für die nächste Saison, auch das sind ja so Dinge, auch mit den Trades dann, auch da wieder, da war ja Mana noch ohne No-Trade-Clause, übrigens herzlichen Glückwunsch, du musst jetzt übrigens mit den Spielern reden, habe ich ja ganz vergessen, du musst mit Tavares und Mana ja auch noch reden und quasi betteln, dass sie dann, wenn es denn Angebote gibt, die annehmen, also diese ganze Situation ist
einfach nur verfahren und ja, es wird in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, interessant sein und ein Stück weit auch lustig. Das tut mir dann auch wieder leid für die Maple Leafs-Fans, aber da wird sicherlich viel Comedy-Potenzial mit dabei sein bei dem, was da jetzt passiert, aber es muss was passieren, es muss viel passieren bei den Toronto Maple Leafs, denn so geht es nicht weiter. Sie haben sich gewehrt, nochmal Credit zu dem oder für das Team, was da war in dem Sinne, zu großen Teilen, sie haben sich gewehrt und ich war überrascht, dass sie es überhaupt nochmal in Spiel 7 gepackt haben, wobei auch da, wenn man es jetzt mal auch da realistisch analysiert, mal ganz ehrlich, Leute, wer sind eigentlich die Center der Boston Bruins? Also wenn du dir das Lineup anguckst und da sind die Toronto Maple Leafs mit den Centern, die sie haben, nicht in der Lage, diese Serie zu gewinnen. Also das ist auch wieder, wenn du Saka da hast, der hat er überhaupt einen Punkt gemacht? Oder noch, hat dann, ich glaube, ein Tor hat er keins gemacht. Pavel Saka, 2 Assists, herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, ey. Du kannst nur mit dem Kopf schütteln. Guck dir mal die Statistiken. Der Center der Boston Bruins. Pavel Saka, kein Tor, 2 Vorlagen. Charlie Coyle, kein Tor, 2 Vorlagen. Okay, Trent Frederick, der Supercenter, Trent Frederick, 3 Tore. Und dann kommt hinten noch Jesper Boqvist, kein Tor, 1 Vorlage. Und dagegen verlieren die Toronto Maple Leafs. Es tut mir, ja, ich habe ja gesagt, ich reg mich auf. Und damit auch, ja, Versprechen erfüllt in dem Fall. Es ist wirklich unfassbar, dass dieses Team jedes Mal so versagt, die Toronto Maple Leafs. Vielleicht sollte ich noch ein Warning in die Veröffentlichung mit reinschreiben, dass sich das Maple Leafs vielleicht doch nicht anhören sollten. Aber ja, wie gesagt, es ist... Lassen wir es mal. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr auch eine Meinung habt zu den Toronto Maple Leafs, @Lars_mal bei X, Twitter oder wie auch immer das heutzutage heißt, info@sportpassion.de oder bei Instagram, wenn ihr da Sportpassion sucht, dann findet ihr das auch. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. An der Stelle vielen, vielen Dank. Es hat jemand ein Abo abgeschlossen, neu. Das könnt ihr machen bei Steady oder ihr könnt, wenn ihr gerne möchtet, einmalig etwas mit in den Pott reinwerfen. Das Ganze dann bei paypal.me. Beide Links sind in den Shownotes. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich euch das jetzt sage. Ja, und ansonsten wird es natürlich jetzt dann wieder die Vorschauen geben auf die anderen Serien. Als nächstes folgt die Vorschau auf die Serie der Vancouver Canucks gegen die Edmonton Oilers. Mal was Positives. Es wird ein kanadisches Team geben in einem Conference-Final. Die Leafs werden es nicht sein. Warum, habt ihr gerade gehört. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.